Vielen Dank, dass wir bei euch sein dürfen, als wir hierher fuhren. Wir sind um 7 Uhr heute Morgen losgefahren, kurz nach 7 Uhr, habe ich zu meiner Frau gesagt, das ist richtig eine Genussfahrt Sonntagmorgens. Ich fahre die Strecke, die A8, sonst unter der Woche und da sind Laster und ist Stau und ist alles und Sonntagmorgens einfach herrlich. Also allein um der Autofahrt willen hat es sich schon gelohnt, hierher zu kommen, aber nicht nur deshalb, sondern auch die Gemeinschaft mit Gott zu haben. Vielen Dank für den Lobpreis. Wir sind am Ende die Tränen runtergelaufen. Warum? Weil die Liebe Jesu mich berührt. Die Liebe Gottes, du bist der Einzige, du bist der, der alles für uns getan hat. Und ich wünsche euch, dass ihr jeden Tag die Liebe Jesu, die er zu euch hat, zu jedem ganz persönlich, immer tiefer versteht und aufnimmt und wisst, dass er ein Freund, ein Helfer, ein Hirte ist, der immer Zeit hat für euch, der euch nie im Stich lässt, den man bei nachts, wenn man nicht schlafen kann, kann man mit ihm reden, tue ich oft, tagsüber, keine Termine, Wartezeiten, wie beim Arzt, in 3 Monaten gibt es einen Termin, sondern er hat immer Zeit für dich und du bist ihm wichtig und du bist ihm wertvoll und du bist ihm kostbar und er liebt dich. Ich lese einen Text aus dem Propheten Jeremia, Kapitel 18, bekannte Verse 1 bis 6. Das Wort, das durch den Herrn zu Jeremia geschah, mache dich auf, geh in das Haus des Töpfers hinab. Dort werde ich dich mein Wort hören lassen. Und ich ging in das Haus des Töpfers hinab und siehe, der war gerade mit einer Arbeit auf der Scheibe beschäftigt und das Gefäß, das er aus dem Ton machte, missriet in der Hand des Töpfers. Und dann machte er wieder ein anderes Gefäß daraus, wie es in den Augen des Töpfers recht war zu tun. Und das Wort des Herrn geschah zu mir. Kann ich mit euch nicht ebenso handeln wie dieser Töpfer, Haus Israel, Haus Bad Kreuznach oder wo auch immer ihr herkommt, spricht der Herr. Siehe, wie der Ton in der Hand des Töpfers. So seid ihr, so bist du in meiner Hand. Himmlischer Vater, wir danken dir für deine unendliche Liebe zu uns. Du hast deinen Sohn Jesus für uns gegeben. Und Jesus, du warst bereit, die Herrlichkeit des Himmels zu verlassen, dich zu erniedrigen und uns zu dienen, Mensch zu werden, Baby zu werden, Kind in der Krippe, wo wir in Kürze wieder daran denken. Du hast das getan aus Liebe zu uns und du bist ans Kreuz gegangen für uns, um unsere Schuld auf dich zu nehmen, um uns zu retten, um uns zu befreien. Und ich danke dir, dass du mit deinem guten Heiligen Geist heute Morgen hier bist und du kennst jeden Einzelnen, was er mitgebracht hat. Du weißt um unsere Sorgen, um unsere Ängste, um unsere Schmerzen, vielleicht auch körperliche Krankheiten. Und Jesus, du bist da, um zu heilen, um wiederherzustellen. Daran glauben wir. Wir glauben an deine wunderwirkende Kraft und wir laden dich ein, komm, Heiliger Geist, komm und wirke an uns, während wir dein Wort hören. Danke, Jesus. Amen. Also, das Wort des Herrn, das geschieht nicht nur in der Kirche am Sonntagmorgen um 10.30 Uhr, sondern das geschieht auch morgen und kann zu uns kommen. Und der Prophet Jeremia bekommt hier einen merkwürdigen Auftrag. Er hört die Stimme Gottes und er sagt zu ihm, geh in das Haus des Töpfers. Dort habe ich dir was zu sagen. Dort werde ich dich mein Wort hören lassen.
Jeremia hätte jetzt sagen können, du kannst auch hier zu mir sprechen. Heute ist kalt draußen, außerdem regnet es und ich habe eigentlich gar keine Lust, jetzt zum Töpfer runterzugehen. Wenn du mir was zu sagen hast, dann kannst du mir hier mitteilen. Hat er aber nicht getan, glücklicherweise. Und es ist immer gut, wenn wir das tun, was Gott zu uns sagt, wenn sich das auch merkwürdig anhört vielleicht manchmal. Er geht, also steht gar nichts drin, dass er da irgendwie diskutiert hätte, sondern er macht sich auf und geht zu dem Töpfer. Ich weiß ja nicht, ob die sich kannten oder nicht. Vielleicht haben sie sich schon mal gesehen, weiß ich nicht. Er wandert also darunter und kommt in die Töpferwerkstatt. Jetzt versuche ich mir immer, das so ein bisschen plastisch vorzustellen. Vielleicht war da ein Verkaufsraum vorne, wo schon die fertigen Töpfe und Krüge und was er alles so hergestellt hat, zum Verkauf standen. Und dann hinten die Werkstatt, so stelle ich mir das einfach mal vor, wo er dann weitere Gefäße produzierte. Und Jeremia läuft da hinein und kein Betrieb, niemand ist im Verkaufsladen. Und dann läuft er durch und dann kommt er in die Werkstatt. Und da ist der Meister gerade dabei, frischen Ton auf die Scheibe zu werfen. Hat schon mal jemand getöpfert auf diese Weise hier in unserer Runde? Michael, da könnt ihr euch das jetzt noch viel besser erzählen als ich. Es gibt ja so Mittelaltermärkte, wo alte Handwerkskunst gezeigt wird. Da kann man manchmal zuschauen, wie die da schmieden und töpfern und andere Dinge machen. Also ich habe das so verstanden, auch von dem, was ich gesehen habe, das Ganze geht alles sehr, sehr schnell. Diese Scheibe, die dreht sich in einer ziemlichen Geschwindigkeit und dann kommt der Ton, also der flüssige Konsistent da drauf und dann dreht man das Ding und bewegt es ein bisschen mit den Händen und dann formt sich ein Gefäß. So ist auch hier geschehen. Und jetzt kommt ja der Jeremia da herein. Vielleicht hat er kurz die Konzentration des Meisters sogar gestört, wer weiß. Jedenfalls ergibt sich irgendwie eine Unwucht in diesem Gefäß, das gerade gebildet wird. Und während er noch daran handelt, da fällt es in sich zusammen. Und Jeremia sieht das und dann sieht er, er hört nichts, er hätte jetzt ja auch was hören können, was zum Beispiel einen lauten Fluch oder einen Schrei der Wut. Jetzt störst du mich gerade in diesem wichtigen Moment, wo ich eigentlich hochkonzentriert arbeiten muss. Hört nichts dergleichen, sondern in aller Seelenruhe nimmt der Meister diese Masse, die da jetzt gefallen ist, und legt sie nochmal auf und hochkonzentriert macht er sich wieder ans Werk und wieder entsteht ein Gefäß und dieses Mal entsteht es tatsächlich ohne Mängel, ohne Macken, perfekt. Und Jeremia schaut zu und während er zuschaut, da kommt das Wort des Herrn zu ihm, sicherlich nicht mit lauter Stimme, sondern in seinen Gedanken. Da redet der Herr auch zu uns, ja, du sagst, wo habe ich jetzt den Gedanken gehabt? Ja, vielleicht was? Der Geist Gottes, der dir den Gedanken gegeben hat, mal die Person anzurufen oder den zu besuchen oder das zu tun. Er möchte zu dir reden. Und ich sage es nochmal, überall, nicht nur in der Kirche sonntagmorgens. Morgen, während du deine Wecken holst, beim Bäcker möchte er zu dir reden. Während du zur Arbeit gehst, während du deine Wäsche machst. Er redet gerne mit uns. Und dann sagt er zu Jeremia, kann ich nicht mit dem Volk Israel, für das war ja beauftragt, genauso handeln? Und nicht nur mit dem Volk Israel, sondern eigentlich mit allen Menschen. Und er zeigt ihm das auf bildhafte Weise und uns auch, was Gott tut mit dem Leben der Menschen, mit deinem Leben. Wir sagen ja manchmal so locker, ja, der hat ja einen Sprung in der Schüssel oder nicht alle Tassen im Schrank. Und da gibt es ja viele wunderschöne Bezeichnungen. Eine Schraube locker, da passt nicht ganz. Ja, sind ja immer die anderen, bei uns ist alles gut. Gell? Nur bei dem, da stimmt irgendwas nicht. Und da sind wir also sehr, ja, sehr aufmerksam, um diese Sprünge und Macken und Risse zu sehen, aber vielleicht sind auch in deinem Leben ein paar Macken und Risse. Und was Gott tun möchte, ist das Wiederherstellen. Halleluja. Halleluja. Egal, wie kaputt dein Leben ist. Egal, wie viele Risse und Wunden es hat. Gott, der Meister, kann es wiederherstellen und will das auch tun. Vor vielen, vielen Jahren, ich bin ja jetzt schon ein Opa mit heranwachsenden Enkelinnen, was sehr schön ist, aber ich bin tatsächlich, also meine Enkelin ist jetzt eingeschult worden, geht mit Begeisterung in die Schule, liebt ihre Lehrerin über alles, hat ihrer Mutter erzählt, die ist noch besser als sie, das sind ja dann auch so Aha-Erlebnisse, aber es ist ja ein guter Prozess. Und ich bin tatsächlich auch mal zur Schule gegangen, damals war noch alles ganz altertümlich, da gab es noch Fächer wie Werken, Handarbeit, wurde das streng getrennt, die Jungs hatten Werken und die Mädchen hatten Handarbeit oder Hauswirtschaft. Und für manche war das das schönste Fach, Werken. Und für mich war es das schlimmste Fach, weil ich einfach kein Praktiker bin und kein Handwerker. Gott hat die Gaben unterschiedlich verteilt, ist auch gut so. Bei uns hat er die Gaben meiner Frau gegeben, die handwerklichen, und mir hat er die anderen gegeben. Also genau andersrum, wie man sich das oft so vorstellt. Aber wir hatten Werken. Und eines Morgens, da bekamen wir die Aufgabe, mit Ton zu arbeiten. Also jeder bekam einen Tonklumpen auf seinen Tisch geworfen. Und die Tische, also ich saß ganz hinten an den Tischen, sodass der Lehrer nicht so genau sehen konnte, was ich da mache. Und seinesgleichen, wie heißt das, gleich und gleich gesellt sich gern, das saß mit mir zusammen ganz hinten. Und vorne, da waren natürlich die Einser-Kandidaten, gell, die Streber, wie man heute sagen würde, die das alles. Und er hat also diesen Ton verteilt und dann hat er uns die Aufgabe gegeben. Wir sollten einen Elefanten daraus machen, einen Elefanten. Unvorstellbar für mich, wie kann man aus diesem Ton einen Elefanten machen? Und die vorne, die haben natürlich gleich losgelegt, in Windeseile. Und wir hinten, wir saßen dort und waren zunächst mal geschockt von der Aufgabe, musste man ja erst mal verarbeiten, so 15 bis 20 Minuten, haben dann irgendwas probiert. Und also ich habe das nach einer Stunde dann als völlig hoffnungslos empfunden, dass ich da irgendein Viech rausbekomme. Und ich war ziemlich verzweifelt, wie man es eben so sein kann als Schüler. Und wir hatten dann immer eine Pause, ja, das war eine Doppelstunde. Und in der Pause, da ging der Lehrer in seinen Raum, Extraraum, und hat dort, wir wussten ja gar nicht, was er dort macht, er ging da halt rein und kam dann irgendwann nach 10 Minuten wieder. Es war ein heiliger Raum, da hat sich niemand reingetraut. Ich war eigentlich ein total schüchterner Junge damals, ängstlich. Sieht man mir heute vielleicht nicht mehr so an, aber sowas tatsächlich. Und ich war aber so verzweifelt und dann kam mir eine Idee, also eine absolut verwegene, kühne Idee. Und während die Schüler auch ihre Pause machten, dachte ich, ich gehe jetzt rein zu dem Lehrer. Und ich habe das getan, ich, der Ängstliche. Gehe also in diesen Raum, klopfe da an oder war so angelehnt und gehe da rein. Und da stand der Herr Bäcker, so hieß der, ein Hühne, ein Riese im weißen Mantel. Die haben da so weißes, wie so ein Bäcker, weißes Gewand angehabt. Und er war ganz erstaunt, als ich da reinkam. Ja, eigentlich ein strenger Lehrer auch. Und dann schaute er mich so an, also mit dem Motto, warum störst du mich, was ist los? Und dann stand ich vor ihm und dann sagte ich, Herr Becker, ich kann das nicht. Ich kann das nicht, den Elefant herstellen. Und irgendwie muss ihn das Erbarmen gepackt haben. Und er schaute mich an, das Zögern, und dann sagt er, das ist doch ganz einfach. Und dann nimmt er den Ton und macht mir in Windeseile, in keinen 5 Minuten, einen Elefanten. Und sagt, schau mal. Und dann sagt er zu mir, den nimmst du jetzt mit, streichst du noch ein bisschen glatt. Und dann hat er mich entlassen. Und so habe ich es gemacht. Und bei der Benotung wurden die Tiere dann immer, also wie schon gesagt, alte Schule, nach Reihenfolge aufgestellt, also die Guten ganz oben. Und dann ging es immer so nach den Noten, immer weiter abwärts. Normal wusste ich schon immer, wo meine Position war. Aber an diesem Tag, da stand meiner ganz oben vorne mit dran. Der Meister hat mich gerettet, hat alles gut gemacht. Ich weiß nicht, ob schon mal jemand in der Toskana Urlaub gemacht hat. Soll ja sehr schön sein dort. Ich war noch nicht dort. In der Hauptstadt Florenz. War schon mal jemand in Florenz? Und da gibt es eine Sehenswürdigkeit, die muss man unbedingt gesehen haben. Wer ist das oder was ist das denn? Jetzt wird es schwierig. Quizstunde am Sonntagmorgen. David, ein großer Künstler namens Michelangelo, hat dort eine Figur hinterlassen, die von vielen als die bedeutendste Figur der Hochrenaissance gesehen wird. Das ist also, ich halte ein bisschen weg, gell, weil der ist splitternackig, aber ihr könnt ihn, nicht, dass da jemand in Anfechtungen kommt. Das ist der junge David. Also es gibt in Carrara Marmorsteinbrüche, auch in der Toskana. Und da wird Marmor abgebaut in riesigen Proportionen. Und die Geschichte, ich habe es vorhin extra nochmal studiert auf meinem Handy. Nicht, dass ihr denkt, warum schaut ihr die ganze Zeit ins Handy? Das ist mein Arbeitsmittel am Sonntagmorgen. Da schreibe ich mir Notizen auf, da schreibe ich mir Dinge auf, da schaue ich Dinge nach. Die haben da also einen über 5 Schuhe des Davids herauszuhauen. Und er hat sich versucht daran und ist gescheitert. Und dann haben sie einen weiteren Künstler beauftragt, das zu tun. Und er hat sich auch daran versucht und ist auch gescheitert. Und dieser Block war jetzt wirklich übel zugerichtet von den Dilettanten, wenn man das mal so sagen soll. War wahrscheinlich ich mit am Werk und andere meinesgleichen. Und dann hat man viele Jahre später einen erneuten Versuch gemacht. Und der 26-Jährige, so alt war, so jung war er, Michelangelo, der damals schon als Genie bekannt war, dem hat man den Auftrag gegeben, sich hier jetzt auch nochmal versuchen. Und dann schafft Michelangelo diese künstlerisch geniale, jetzt ein Kunstliebhaber, der könnte euch das noch viel besser erklären als ich, diese geniale Figur in langer, langer Arbeit. Und er sieht in diesem zerbrochenen, kaputten Block, den er bekommen hat, da sieht er die Schönheit des David. Ein wunderbares Bild, was Gott in uns und in jedem Menschen, egal wie zerstört, wie kaputt sein Leben ist, machen kann. Halleluja. Ich habe kürzlich zu Gott gesagt, jetzt, wie schon gesagt, bin ich ja ein alter Mann, schon viele Jahre im Dienst, habe zu Gott gesagt, Ich bin bereit, mich um Menschen zu kümmern, für die menschlich gesehen keinerlei Hoffnung mehr besteht. Und ich habe zu Gott gesagt, ich möchte die Herausforderung annehmen, dass du mir solche Menschen über den Weg schickst. Und ich möchte sehen, was du im Leben von solchen Menschen tun kannst. Ich habe das eigentlich schon mein ganzes Leben getan, dass ich schwachen, kranken, armen, ist eine extra Geschichte, geholfen habe. Aber ich habe einfach zu Gott gesagt, du kannst es noch steigern. Und Gott freut sich ja über solche Gebete und er hört die auch gerne. Und ich muss immer aufpassen, dass Menschen identifiziert werden. Das will ich auf keinen Fall. Und deshalb spreche ich eher allgemein. Gott hat mir jetzt mehrere Frauen über den Weg geführt, die vom eigenen Vater vergewaltigt worden sind. Das ist so ziemlich das Schlimmste, denke ich, was einem Menschen, was einem Kind passieren kann. Der eigene Vater, die engste Bezugsperson, die man eigentlich hat, nützt es auf diese Weise aus. Und das hatte verheerende Folgen auf die Entwicklung dieser Frauen in allen Bereichen. Gesundheitlich, emotional, Borderline-Symptomatik, alles, was man sich nur vorstellen kann oder auch nicht vorstellen kann. Die alle möglichen Psychiatrien, Einrichtungen durchlaufen haben, ohne dass eine nachhaltige Heilung oder Veränderung festgestellt wurde. Aber ich glaube, und es gibt genügend Beispiele, dass Gott, egal wie zerbrochen das Leben eines Menschen ist, es wiederherstellen kann. Und ich erlebe, wie Gott solche Frauen wiederherstellt. Übernatürlich, durch den Heiligen Geist, durch die Liebe Gottes, die unsere Seele heilen kann, die die tiefsten Verletzungen, die in dir sind, es muss nicht immer so dramatisch sein, es genügt vielleicht schon, wenn deine Eltern zu dir gesagt haben, treffe ich auf, hey, du kannst nichts, du taugst nichts, aus dir wird nie was. Oder wenn dein Lehrer dir es gesagt hat, eine der ersten prägenden Figuren unseres Lebens. Es macht so viel aus, ob sie ein Kind ermutigt haben oder ob sie gesagt haben, aus dir wird eh nichts, ungenügend. Das kann sich jeder merken, was da mal unter seiner Arbeit stand, falls ihr mal so eine Note bekommen habt. Vielleicht habt ihr das ja nie erleben müssen. Nicht ausreichend, ungenügend. Mein Leben ist ungenügend. Es genügt nicht. Es genügt weder in der Schule noch später im Beruf. Und das prägt einen Menschen und er handelt dann auch dementsprechend. Gott möchte und kann dein Leben, egal was darüber ausgesprochen wurde, egal was geschehen ist, er kann es wiederherstellen und etwas Wunderbares draus machen. Glaubt ihr das? Das treibt mich an. Und das möchte ich immer wieder erleben. Ich bin hier weit weg vom Konzept, aber ich habe eh gesagt, ich predige frei. Ich erzähle euch Geschichten zum Teil. Vor circa 4 Wochen hat mich ein Gemeindeglied angerufen aus der Donsdorfer Gemeinde und er hat gesagt, ob ich kommen könnte, weil sein Nachbar ist gerade oder mit dem ist er in Gespräch. Und dann hat er mir die Geschichte geschildert von seinem Nachbar. Der Nachbar kam zu ihm mit großen, großen Schmerzen, Bauchschmerzen, also wirklich extremen Schmerzen und sagte, er kann nicht mehr, er kann sich nicht mehr bewegen. Dann hat das Gemeindeglied, also mein Freund, hat ihn dann gleich ins Krankenhaus gefahren, ins RKU Ulm. Und der Arzt dort sagte, es ist gut, dass Sie gekommen sind, denn 2 Stunden später wäre er tot gewesen. Er hatte einen Darmverschluss und musste sofort notoperiert werden mit künstlichem Ausgang und so weiter. Und so haben sie ihm das Leben gerettet. Und jetzt war er wieder zu Hause und sie waren auch im Gespräch über Gott, über die Dinge. Und dann hat der Nachbar ihm erzählt, ich habe jede Nacht einen Traum. Und zwar einen beängstigenden Traum, einen Albtraum. Und in diesem Albtraum, da sehe ich immer, wie ich meinen geliebten Hund, das war das Einzige, was er so hat, mit dem geht er jeden Tag spazieren, wie ich meinen geliebten Hund erschieße. Und danach erschieße ich mich selbst. Und das beunruhigt mich und da schrecke ich auf und da kann ich nicht mehr schlafen. Und jetzt kam ich also zu diesem Mann und zu meinem Freund und dann rede ich mit ihm. Und dann habe ich ihm auch natürlich nochmal von Jesus erzählt. Und ich habe ihm gesagt, dass Jesus sein Leben verändern kann und möchte, dass er ihn liebt, dass er ihn bewahrt hat. Und dann habe ich ihn einfach gefragt, möchtest du diesen Jesus in dein Leben aufnehmen? Und dann hat er gesagt, ja, das ist das Schönste, was man leben kann. Und dann habe ich ihm gesagt, und sollen wir beten, dass diese Albträume aufhören? Gott kann das wegnehmen, er möchte nicht, dass du von solchen Dingen beklagt wirst. Dann hat er gesagt, ja. Und dann habe ich gesagt, also dann beten wir jetzt miteinander. Dann habe ich erst mal gedankt, dass Jesus in sein Leben kommt, habe ich gebetet, dass die Albträume verschwinden. Und dann habe ich ihm erzählt vom Heiligen Geist. Ich habe gesagt, der Heilige Geist, der möchte in uns wohnen. Und es ist gut, das ist der Beistand, der Tröster, der Freund. Möchtest du den Heiligen Geist haben? Er hat gesagt, ja. Dann haben wir gebetet, dass er den Heiligen Geist empfängt. Und dann hat er zu uns gesagt, mir wird so warm. Und was ist los? Was passiert gerade? Und dann habe ich in seine Augen gesehen. Ich weiß nicht, ob er das schon mal erlebt hat, in einem Menschen, der Jesus überhaupt nicht kannte und der Jesus aufgenommen hat. Da war ein übernatürliches Strahlen und Licht. Und ich habe gesehen an ihm. Der hat ihn aufgenommen. Halleluja. Und ich kann euch sagen, es gibt nichts Schöneres, was wir auf dieser Welt erleben können, als einen Menschen zu Jesus zu führen, ihm zu helfen, Jesus zu finden. Und ich wünsche euch diese Freude, dass ihr die erlebt in eurem Alltag. Und manchmal erfordert es gar nicht viel, sondern einfach dem, der in Not ist, zu fragen. Gestern habe ich Tischtennisspiel gehabt. Ich spiele tatsächlich noch aktiv Tischtennis. Und nach dem Spiel mit meinem Gegner kamen wir so ins Gespräch. Und dann erzählte er mir, ja, er ist dankbar, dass er überhaupt wieder spielen kann. Und dann habe ich gesagt, ja, wieso? Was ist passiert? Hat er gesagt, ja, er wurde, das ist schon länger her, schon ein paar Jahre her, er wurde ohnmächtig und er fiel 1,5 Meter direkt auf das Gesicht, auf seinen Kopf und dann ist die Gehirnmasse raus und er hatte 30-stündige Operation und sie haben alles Mögliche und sie haben ihn so weit wieder hergestellt, dass er jetzt tatsächlich nach vielen Jahren wieder spielen kann. Dann habe ich zu ihm gesagt, da hat es Gott aber gut mit ihnen gemeint oder da hat er ihnen aber geholfen. Hat er gesagt, hat er mich verdutzt angeschaut. Ich sage, ah, das ist ja jetzt gut. dass ich Gott erwähnt, dass ich Gott, wir sind per Du immer im Sport, dass ich Gott erwähnt habe, das war ja für ihn ungewöhnlich. Und dann sagt er, ja, doch, er denkt auch, dass da Gott ihm geholfen hat. Und dann hat er angefangen und gesagt, mein Konfirmationsspruch, der lautete, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und dann hat er gesagt, ja, ich gehe ja nicht in die Kirche, aber so mit Gott. Und wir hatten dann ein ganz, ganz gutes Gespräch, wo haben dann gesagt, dass ich Pastor bin, heute hier predigen werde, deshalb nicht so lange gestern noch mit dabei sein kann. Nutzt die Gelegenheiten, die euch der Alltag gibt, beim Töpfer, beim Bäcker. Im Sportstudio gehe ich auch ab und zu hin. Da war auch eine ältere Dame und ich habe sie bewundert. Ich habe gesagt, ja, sie sind ja noch beweglich. Die war da in so einer Rückenlage, was ich mir als extreme Folter vorstellen würde, so wie Paulus und Silas im Bock eingespannt waren. Dann hat sie gesagt, ja, sie macht das schon viele Jahrzehnte und kann das. Dann hat sie mir einen Vortrag gehalten über Ernährung und über Bewegung und wie das alles wichtig ist. Und dann hat sie immer wieder gesagt, toi, 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 und hat dann auch noch aufs Holz geklopft. Und dann habe ich zu ihr jedes Mal gesagt, Gott segne sie. Und dann hat sie wieder weiter, habe ich wieder gesagt, Gott segne sie. Ich werde sie wieder treffen, ich habe da nur nicht so viel Zeit gesagt. Und ich werde da anknüpfen. Nutze die Gelegenheit, wo immer du bist. Die Menschen sind auf der Suche nach Gott. Die sind nicht unbedingt auf der Suche nach einer Kirche, weil da haben sie viele Enttäuschungen und Dinge erlebt und schlechte Dinge. Aber die Gottessuche, die Suche nach dem Übernatürlichen, wie es weitergeht, die ist in den Menschen vorhanden. Und wir haben die Antwort, wenn wir Jesus kennen. Und wir sollten uns nicht schämen, diese Antworten zu geben. Dieser Mann, Andreas, den kann ich benennen, von dem ich euch erzählt habe, hat mir am nächsten Morgen geschrieben. Eigentlich müsste es vorlesen, aber ich kann es zitieren. Also der mit den Albträumen sagt, Bernhard, ich habe die erste Nacht durchgeschlafen. Keine Albträume, alles weg. Und mir geht so gut. Und ich habe ihn wieder gefragt nach einiger Zeit, wie sieht's aus? Und er hat gesagt, alles weg. Er hat mich gefragt jetzt, wie kann ich mithelfen in der Gemeinde irgendwo? Ich bin eigentlich nicht mehr arbeitsfähig, aber ich möchte gerne mich einbringen. Er war in der Gebetsstunde mit dabei, nur eine kleine mit 5, 6. Meine Frau war mit dort und sie hat gesagt, er hat geleuchtet und gestrahlt. Und jetzt möchte er sich taufen lassen. Deshalb habe ich, weil wir keinen Taufbecken haben, habe ich vorhin gefragt, wann macht er denn wieder eine Taufe? Ich suche da immer Asyl oder einen Platz. Halleluja. Gott schafft Neues. Als Gott den ersten Menschen geschaffen hat, da war das auch Handarbeit. Bei den anderen Dingen, da hat er gesprochen. Gott sprach, es werde Licht, es werde das, es werde... Als er den Menschen geschaffen hat, hat er sich extra bemüht. Er nimmt Ton, Erde und erformt einen David, einen anderen. Er formt ein Gegenüber von sich. Er schuf Mann und Frau in seinem Bilde, ihm gleich. Du bist in Gottes Ebenbild geschaffen, ob es glaubst oder nicht. Wenn du in den Spiegel schaust, sagst du, nee, ich bin da, was weiß ich, der Grunge oder der Zyklon oder irgendwas. Gott denkt anders über dich. Du bist in seinem Ebenbild geschaffen. Und ich gehe davon aus, die meisten von euch kennen die Geschichte des Paradieses, wie alles herrlich und schön war. Gott hatte Gemeinschaft jeden Tag mit Adam und Eva. Coffee Time, nachmittags 15 Uhr kam er in den Garten, hat sich mit ihnen getroffen, der einen wunderbaren Austausch. Alles war schön, harmonisch, friedlich. Kein Streit, kein Krieg, kein Tod, keine Tiere wurden getötet, nur Pflanzen gegessen und alles aufgebaut und gehegt und gepflegt. Und es war perfekt, das Paradies, der Garten Eden. Und dann gab es diesen einen Baum, wo Gott sagte, hat nicht unser Bruder kürzlich über die zwei Bäume gepredigt, glaube ich. Ich habe kurz eure Predigten durchgescrollt. Ja, die zwei Bäume. Könnt ihr ja nochmal anhören. Da geht es dann darum. Und der Mensch isst von diesem Baum, wo er nicht essen sollte. Und damit zerbricht alles, was Gott so perfekt geschaffen hatte. Der Mensch wird sterblich. Nicht nur das, es kommt Streit herein, es kommt Anklage gegenseitig herein, all diese Dinge. Und die ganze Geschichte des Buches, ich habe es jetzt tatsächliche Buch nicht dabei, ich habe es auf PC, aber ist gut, ich habe tatsächlich auch eine Bibel noch, die man ausschlagen kann und wo man lesen kann. Die ganze Geschichte dieses Buches geht darum, dass Gott das, was im Paradies, im Garten Eden verloren ging, wiederherstellen möchte. Er möchte, dass dieser Zustand wiederkommt. Halleluja. Und Gott hat seinen Sohn Jesus deshalb, das war der einzigste Grund, in diese Welt gesandt, damit dieser Zustand wiederhergestellt werden kann. Und als Jesus seine erste Predigt hält, da sagt er, er kam nach Nazareth, er ging in die Synagoge und er stand auf vorzulesen, der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, Armen gute Botschaft zu verkündigen, Gefangenen Befreiung auszurufen, Blinden, dass sie wieder sehen, Zerschlagene in Freiheit hinzusenden, auszurufen, ein angenehmes Jahr des Herrn. Das war eine uralte Bibelstelle, die kannte jeder der Zuhörer dort. Die stand im Propheten Jesaja. Und die wussten auch von dem, was da geredet ist, das wird sein, wenn der Messias kommt. Dann wird alles gut. Darauf warteten die Juden. Und jetzt kommt Jesus und er liest diese Stelle vor und jetzt waren alle gespannt, was legt er denn jetzt dazu aus? Es gab Rabbinerschulen, die eine Schule sagte dies, die andere Schule sagte dies, jenes und sie wollten jetzt von Jesus auch einen Vortrag hören, welcher Ansicht er sei. Das macht er aber nicht. Sondern er sagt, heute, jetzt, ist diese Stelle erfüllt und er sagt damit, sie ist erfüllt in meiner Person. Und es hat absolute Begeisterungsstürme hervorgerufen auf den Sitzplätzen, dass jetzt endlich diese Stelle erfüllt ist. Oder wie war es da? Keine Begeisterung. Im Gegenteil. Sie haben Jesus noch am selben Tag aus der Synagoge hinausgetrieben. Und sie wollten ihn umbringen und einen Abhang hinunterstürzen. Und sie sagten, es ist Gotteslästerung. Was will der Zimmermannssohn? Wir kennen ihn doch. Niemand weiß genau, wie seine Geburt geschehen ist. Da munkelt man so manches. Was maßt er sich an? Wer ist Jesus für dich? Jeder von uns hat schon von Jesus gehört. Und es ist sehr interessant, die Menschen zu fragen, wer ist Jesus für dich? Oh, das war ein guter Lehrer, das war ein überzeugter Mensch, der war auch, glaube ich, sehr lieb zu anderen, aber konnte auch streng sein. Jesus hat die Frage sogar seinen Jüngern öfters gestellt. Er hat die Jünger gefragt, was sagen denn die Leute über mich so? Und dann geben sie ihm die Rückmeldungen. Ja, manche sagen, du bist ein Lehrer oder sogar ein Prophet, du bist ja wieder. Und dann sagt Jesus, und was sagt denn ihr, wer ich bin? Wer ist Jesus für dich? Und da hat Petrus eine Lichtstunde. Er sagt, du bist der Christus.
der Messias. Halleluja. Der hat es verstanden. Hat es vielleicht dann doch wieder später nicht mehr so richtig verstanden. Das war eine Offenbarung des Heiligen Geistes. Ich frage dich, wer ist Jesus für dich? Ist er dein Retter? Ist er dein Messias? Komm, singen wir ja bald wieder Adventslieder. Komm, o mein Heiland, Jesu Christ. Wie geht's weiter? Meins Herzenstür dir offen ist. Komm, kehr mit deiner Gnade ein. In Offenbarung lesen wir einen Brief, da heißt es, und da wird an Christen geschrieben, ich stehe vor der Tür und ich klopfe an. Also du kannst offensichtlich dich Christ nennen, in die Kirche gehen, den Taufschein haben und all diese Dinge, und doch sagte Christus zu dir, ich stehe vor deiner Tür, ich klopfe an. Und wer mir öffnet, zu dem komme ich, kehre bei ihm ein, halte das Abendmahl, das heißt engste Gemeinschaft mit ihm. Es braucht diese Entscheidung für Jesus. Und du kannst diese Entscheidung auch immer wieder neu treffen. Und du sollst diese Entscheidung auch immer wieder neu treffen. Wer mir nachfolgen will, sagt Jesus mal, was soll der tun? Der nehme sein Kreuz auf sich täglich. Das ist immer wieder eine neue Entscheidung. Jesus, ich möchte für dich leben. Ich möchte heute für dich leben. Ich möchte morgen für dich leben. Eine Entscheidung, die wir immer wieder, die ich immer wieder neu treffe. Deshalb bin ich berührt. Wenn wir von Jesus singen, deshalb bin ich berührt, wenn ich von Jesus höre. Wenn das nichts mehr auslöst in deinem Herzen, in deinem Leben, wenn das an dir nur noch runterläuft wie kaltes Wasser, dann frage ich, was geschieht da in deinem Herzen? Aber du kannst im Heute ganz neu dein Herz schenken. Wisst ihr, was eines meiner Lieblingsgebete ist? Das habe ich als Kind gelernt. Das bete ich noch als Erwachsener. Ich bin klein. Mein Herz mach rein. Soll niemand drin wohnen als Jesus allein. Da ist alles beinhaltet. Ich bin nicht der Große, der alles kann. Ich bin klein. Mein Herz, mach du rein. Nimm alles raus. Bitterkeit, Unvergebenheit, Groll, Zorn, Neid, Eifersucht. Nimm es raus und sei du mein Herr, mein Heiland, mein Retter. So, jetzt sind wir am Ende unserer schönen Ausführungen. Aber wir wollen die Gelegenheit geben, auch heute, dass, wenn ihr für euch beten lassen wollt, dass wir das gerne tun. Und es ist egal, welches Anliegen. Vielleicht sagst du, ich möchte mich neu Jesus hingeben. Ich möchte neu mit ihm gehen. Betet für mich, dass ich das schaffe, auch einfach konsequent zu leben in meinem Alltag, in der Schule, in Beruf, dass ich mich nicht schäme um meines Glaubens willen, dass ich bereit bin, ihn zu bekennen. Vielleicht hast du eine Krankheitsnot, wo du sagst, ich brauche eine Berührung von Gott. Vielleicht hast du eine seelische Not. Wir wollen gerne beten für euch. Die Bibel sagt, betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Das Gebet des Gerechten vermag viel, kann ganz viel auswirken. Und ich lasse oft für mich beten.
Also braucht sich nicht zu schämen. Ah, jetzt brauche ich Gebet, bin ich jetzt schwach? Nee, im Gegenteil. Bevor ich predige, sage ich oft gerade zu den Leuten, jetzt fliegt der David runter, aber lass ihn liegen. Gerade zu denen, die ich betreue, die ganz viel Hilfe von mir suchen, zu denen sage ich, bitte betet für mich. Und die machen das. Und es freut mich unendlich. Und ich glaube, dass Gott ihre Gebete hört. Heute Morgen habe ich wieder ein paar gebeten. Betet doch für den Gottesdienst, dass Gott wirkt. Betet füreinander. Und wir machen das so, wie es hier üblich der Brauch ist. Wer Gebet wünscht, kann ja, während wir jetzt einfach dieses Lied singen, nach hinten sich an einen der Tische, die dort stehen, begeben. Und das sind dann auch Menschen, die für euch beten. Und wir wollen in dieser Zeit einfach vielleicht nochmal aufstehen und singen und den Herrn anbeten und mitbeten, dass Gott Menschen berührt heute in unserer Mitte.